Präsidentin, die ehemalige Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Verfolgt, verhöhnt, verboten und vertrieben. Doch sie bleibt. Zumindest per Funkwellen aus dem Exil. Der Podcast mit Karin Kneißl.
Sie zog parteilos in die österreichische Regierung ein und verkörperte die Diplomatie ihrer Heimat auf der Weltbühne. Sie traf mächtige Politiker und mächtige Entscheidungen, bis der Wandel der Zeit ihr das Amt entriss, ihr die Schattenseiten eines zeitlichen und politischen Wandels zeigte und mediale Hetzkampagnen gegen ihre Person befeuerte. So wurde sie von Medien verfolgt, von Gegnern verhöhnt und von Mächtigen vertrieben. Doch sie lässt sich nichts verbieten und auch nicht verbiegen. Nun sendet sie uns Funkwellen aus dem Exil. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl, und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Funkwellen aus dem Exil.
Guten Morgen, Herr Yazan. Vielen Dank für die Einladung.
Frau Kneißl, ich würde Ihnen gerne eine Frage stellen, die ich Ihnen schon mal gestellt habe in unserer ersten Begegnung, wo ich die Ehre hatte, mit Ihnen das Gespräch in Marseille zu führen. Wie geht es Ihnen?
Vielen Dank. Es geht mir glücklicherweise gut. Ja, bin froh, dass ich das sagen darf.
Wie würden Sie jetzt Ihren aktuellen Aufenthalt gerade beschreiben? Was würden Sie uns so erstmal berichten? Wie läuft es gerade überhaupt?
Also es waren die ersten 4 Monate ein Marathon. Vor allem musste ich mir in vielen, vielen langen Wartezeiten meine Aufenthaltsgenehmigung organisieren, eine Steuernummer und diverse andere Papiere. Ich habe eine Interimslösung gefunden, um mit meinen Tieren gleichsam in Untermiete zu sein, in einem Haus, das hoch oben in den Bergen liegt. Also wir sind hier abgeschieden von überall. Ich habe jetzt seit einigen Tagen ein Auto auch zur Verfügung. Das ändert schon sehr viel, wenn man selbstständiger ein bisschen unterwegs sein kann. Also wenn ich die Nachrichten aus dem Rest der Welt verfolge, dann darf ich sagen, es geht uns hier gut. Wir haben zu essen, zu trinken, die Wasserversorgung hat funktioniert und jetzt derzeit funktionieren auch Internet und Strom, sodass wir dieses Gespräch abhalten können.
Das freut mich sehr, Frau Kneißl. In unserem letzten Interview wurde ja eigentlich alles gesagt, was gesagt werden musste. Und Sie haben nicht nur irgendetwas gesagt, nicht umsonst war dieses Interview ein Exklusivinterview. Sie haben Dinge mutig, ehrlich und offen ausgesprochen und auf den Tisch gelegt. Ich denke, Sie haben auch ganz viele Reaktionen darauf bekommen. Das konnte man auch überall verfolgen im Internet. Gab es Reaktionen auf dieses Exklusivinterview, die Sie nicht erwartet haben, sagen wir mal, von bestimmten Institutionen oder Personen?
Es erreichte mich auch die eine oder andere Spitze, aber die war jetzt nicht, die mich direkt reichte, sondern das war ja dann in österreichischen Medien, wo man mit viel Häme wiederum sagte, ja, die setzt sich in Szene und bezeichnet sich als politisch Verfolgte und was weiß ich, was ich ja nicht getan habe. Ja. Ich habe ja auch gesagt, ich musste unfreiwillig alles aufgeben und das tut man nicht einfach so, ja, nicht in dem Alter, in dem ich mich befinde, mit Mitte, Ende 50.
Vor allem, welche Strapazen sie auf sich genommen haben, ja, auch in Marseille. Ich habe das ja live erlebt, ich war da und ich habe ja auch ihr Anwesen gesehen. Sagen wir mal, ihr Zuhause, es war ein sehr schönes, bequemes Zuhause mit ihren Tieren. Es war alles perfekt organisiert und das hat man ihnen einfach kaputt gemacht. Man hat ihr Leben zerstört, sie dazu gedrängt, das alles aufzugeben. Das muss man einfach so sagen an dieser Stelle.
Ja, so ist es und... Wissen Sie, ich bin eigentlich in den letzten Monaten jeden Tag nach sehr schlaflosen Nächten, habe ich mich einfach in den Tag begeben mit dem Wunsch, mit dem Entschluss, ich will nicht bitter werden, ich will nicht zynisch werden, ich will nicht so werden wie die, ja, die da sozusagen weiterhin Gift spucken. Und das hoffe ich, dass mir gelingt, weil zerbrochen bin ich. Ja. Also das muss man, das gestehe ich mir zu. Und ich bin einfach froh, dass für jede Nacht, die ich durchschlafen kann, ich bin froh, wenn ich mir für den Tag wieder gewisse Perspektiven schaffen kann.
Wissen Sie, was mich am meisten schockiert, ist, die Hetze geht ja in eine absurde Richtung, wo man ja eigentlich noch nicht mal die Kraft hat, diese absurden Vorwürfe überhaupt zu rechtfertigen? Deswegen, ich kann das schon verstehen, wenn Sie sagen, wo soll ich anfangen?
Ja, so. Nein, und genau aus dem Grund, wissen Sie, ich bin so mit Überleben beschäftigt, ja, nämlich wirklich ja, Überleben ja. im wortwörtlichen Sinne, ja, dass ich mich damit versuche, nicht aufzuhalten, ja, und ich bin dankbar, dass ich im Libanon leben darf, wirklich mit der Betonung auf darf.
Frau Gneisi, Sie haben ja vorhin erwähnt, mit dem Internet, also es läuft alles, es funktioniert alles, aber wie kriegen Sie dieses Puppentheater eigentlich mit dem Libanon? Also wie informieren Sie sich da überhaupt? Mit dem Puppentheater meine ich natürlich Entscheidungen, Sanktionen, Energiekrise und dieses ganze Drum und Dran, was aktuell im Westen stattfindet. Wie kriegen Sie das mit? Oder kriegen Sie das mit? Oder wollen Sie es mitkriegen?
Zum einen muss ich sagen, ich war ja lang genug in dem Thema drinnen. Ja? Und ich habe viele, viele Fondskongresse erlebt. Ich habe viele Vorträge auch für wichtige Entscheidungsträger gehalten über die letzten 20 Jahre zu dem Thema. Und wenn ich deren Aussagen, die ich jetzt teilweise persönlich kenne, dann lese, höre, in O-Ton verfolge, dann kann ich mir schon meinen Reim drauf machen, weil ich ja nicht nur jetzt die Beobachterin bin, sondern vieles einfach auch von innen her erlebt habe. Istanbul ist nicht weit. Ich bin mit 2, 3 Universitäten und Thinktanks in Istanbul auch in Verbindung. Wir tauschen uns aus. Ich habe hier Kontakte zu universitären Kollegen in Indien. Also da herrscht ein Austausch, auch wenn es teilweise nur über Bildschirm geht. Aber der gewisse Vorteil meiner Eremitage, in der ich mich befinde, in gewisser Weise ein Exil ist, ich habe ja wenig Ablenkung. Ja? Also ich gehe ja nicht aus, ich sehe ja jetzt nicht Leute. Es gibt kein Gesellschaftsleben, an dem ich hier teilnehme. Und somit lese ich viel und während meiner Hunderunden und Stallausmisten denke ich dann über das Gelesene nach und schreibe meine Schlüsse.
Also, da haben wir ja auch im Exklusivinterview auch darüber gesprochen, was Stallausmisten für Sie eigentlich bedeutet. Es ist ja nicht nur Stallausmisten, sondern es ist Stallausmisten im zweideutigen Sinne.
Ja, genau so ist es.
Sie haben gerade über wichtige Organisationen gesprochen, über wichtige Versammlungen gesprochen und das haben Sie ja selbst erlebt, das haben Sie auch gerade erwähnt und das habe ich ja auch in Ihrem aktuellen RT.de-Artikel entnehmen können. Sie haben über die Vollversammlung der Vereinten Nationen geschrieben. Sie haben allerdings die dortige Atmosphäre aktuell eher als kriegerisch beschrieben. Sie sagten, es fehlt Diplomatie in der Debatte und die Diplomatie wird stattdessen auf martialische Tweets und Postings reduziert. Sprechen wir hier von einer negativen Entwicklung der Diplomatie oder ist dieser Zustand in Kriegszeiten gang und gäbe, Frau Kneißl?
Wenn man es vielleicht ganz kurz auf den Punkt bringen darf, Diplomatie ist im Westen, ja, in dem, was man jetzt kollektiven Westen nennt, dazu gehören Nordamerika, die EU, aber auch Australien und Japan, kann man sagen, ist die Diplomatie in einem Art Koma gelandet. Vielleicht ist sie sogar tot, aber sie funktioniert in keiner Weise. Jedenfalls nicht das, was man als Diplomatie bezeichnen darf, nämlich wenn es um Vertrauensbildung geht, wenn es um Gesprächskanäle geht, die zu bedienen sind. Und dort, wo Diplomatie wirklich noch praktiziert wird, im Sinne von, ja, wir wollen festhalten an Verhandlungslösungen, das ist im Osten. Und dieser Osten beginnt in Ankara und zieht sich über Neu-Delhi nach Peking. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass zu irgendeinem Zeitpunkt ein europäischer Diplomat und gesagt hätte, die Entscheidung wird auf dem Schlachtfeld getroffen und nur auf dem Schlachtfeld. Aber genau das war die Aussage am 9. April von Josep Borrell, er ist der hohe Beauftragte, er ist sozusagen der Außenminister unter Anführungszeichen der Europäischen Union. Und es geht nicht mehr um Verhandlungen. Verhandlungen wird sogar vom Tisch gewischt. Es geht nur um die sogenannte militärische Lösung. Also die Fait accompli, die vollendeten Tatsachen auf dem Schlachtfeld.
Frau Kneißl, darf ich sagen, dass es damit zu tun hat, dass wir eine Rüstungsindustrie haben, die davon profitiert, von dieser Lösung, von dieser kriegerischen Lösung?
Also der aktuelle Gewinner, das ist zweifellos der Militärkomplex, weil egal ob es jetzt um die Panzer, um die Flugabwehrraketen, was auch immer geht, um die Munition, ja, die nicht nachgeliefert werden kann. Also da müssen Sonderschichten eingelegt werden, ja, damit die Munition nachgereicht werden kann. Das ist ja, das ich habe keinen Einblick in diesen Industriekomplex, aber aktuell ist dieser Bereich zweifellos auf der Gewinnerseite und viele, viele Verlierer.
Ja, ja. Sie haben ja auch die Beziehung zwischen Staat und Volk mit einem völlig zerbrochenen Porzellan beschrieben. Sie haben gesagt, wir bräuchten ein völlig neues Porzellan, um überhaupt diese Beziehung wieder zu pflegen. Wie stellen Sie sich das neue Porzellan vor?
Danke, dass Sie darauf hinweisen. Mir ist das durch den Kopf gegangen, während ich meinen Text schrieb, weil man spricht ja immer wieder von Porzellankitten. Ja, die Aufgabe der Diplomatie ist, wenn eben das Porzellan zerbrochen ist, dieses wieder zu kitten, oder im Englischen sagt man Containment, ja, also Einhegung, Eingreisung. Das ist ja oftmals die Aufgabe der Diplomatie, das Zerstörte wieder zu reparieren. Aber in der aktuellen Situation müssen wir wirklich mit völlig neuem Porzellan wieder ran an die Sache, weil die Bruchlinien, die Risse sind so tief, ja, dass wir eigentlich auf Jahre hinaus hier nicht mit einem echten Neuanfang aufwarten können. Also der US-Außenminister Antony Blinken hat heute gesagt, in Moskau möge man doch das Geschwätz unterlassen, das Nukleargeschwätz, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Also allein auch dieser Begriff Geschwätz führt ja nicht weiter. Ja? Man braucht eine neue Sprache, damit ist vielleicht auch das neue Porzellan gemeint. Ja. Und wieder einen Hauch von respektvollem Umgang miteinander. Im Moment habe ich den Eindruck, dass hier nicht Diplomaten, erfahrene Außenminister, Antony Blinken ist kein Neuling, der ist kein Greenhorn, ja, der hat seine Erfahrung, der war lang in US-Administrationen. Und dasselbe gilt für Josep Borrell in Brüssel. Aber sie verwenden eine Sprache, die viel, viel kaputt macht und so viel kaputt gemacht hat, dass wirklich ein absoluter Neuanfang her muss. Dafür brauchen sie talentierte Menschen. Und das die wesentliche Zutat für funktionierende zwischenstaatliche Beziehungen sind Respekt und Vertrauen.
Richtig, richtig. Und das ist leider nicht mehr der Fall oder nicht überwiegend der Fall, wie es eigentlich eine Demokratie oder überhaupt die Diplomatie vorgesehen hat. Wenn ich noch ein Zitat aus Ihrem Artikel erwähnen darf: Da die Türkei zudem seit über 50 Jahren vergeblich Teil der europäischen Integration werden will, ist die Ausrichtung nach Osten, wo die wirtschaftliche und demografische Gegenwart und Zukunft stattfinden, jedenfalls nachvollziehbar. Mhm. Können Sie diesen Satz wirtschaftliche und demografische Gegenwart und Zukunft konkretisieren? Was bedeutet das genau für den Westen?
Also Europa war nicht nur als Beherrscherin der Meere über die Kolonialmächte, sondern auch demografisch eben sehr, sehr bedeutsam. Und das hat sich radikal gedreht. Also die demografische Bedeutung, wir sind ins absolute Abseits gerutscht. Und daher haben wir einfach neue Mechanismen. Und ich verstehe vollkommen, dass die türkische Regierung sehr interessiert daran ist, ihre Fühler auszustrecken Richtung Shanghai Cooperation Organization, weil dort sind die wichtigsten Energieproduzenten und die wichtigsten Energieimporteure vertreten. Also Russland, China beispielsweise, Indien, zentralasiatische Staaten.
Ja, ja. Und Iran ist ja auch jetzt mittlerweile ein Kandidat.
Ja, und Iran wurde jetzt aufgenommen. Ja. Also das sind... daher, wenn die Türkei nicht nur ihre Fühler, das tut sie schon seit Jahren, in diese Richtung ausstreckt, sondern offiziell Mitglied wird, was ganz danach aussieht, unter der Drohkulisse, die dann wiederum aus Brüssel und Washington kommt, wie kann nur ein NATO-Staat sich an der Shanghai Cooperation Organization beteiligen? Ja, ist ein wichtiger Punkt, aber wir werden sehen, ob es der türkischen Regierung gelingt, ihren ihren Weg sowohl nach Osten als auch nach Westen zu wirken, weiter zu vollziehen. Das ist ein Drahtseilakt, aber die Zukunft, ja, wirtschaftlich, demografisch und wahrscheinlich auch langfristig im Sinne der geopolitischen Machtprojektion, ja, das ist ja Europa jahrhundertelang sehr gut gelungen, das ist den USA über verschiedenste Kanäle sehr, sehr gut gelungen. Aber wie weit dann eben auch man gesellschaftspolitisch wirkt, über die sogenannten Soft Skills, ja, werden die Hollywood-Filme, wird zeitgenössische indische Literatur in Zukunft auf unseren Lehrplänen genauso stehen, wie man eben sehr lange nordamerikanische Autoren las. Ja? Das sind ja dann die wesentlichen Veränderungen, worin sich dann widerspiegelt, wie es um die Machtverhältnisse auf unserem Planeten bestellt ist.
Und darüber sprechen wir auch in der nächsten Folge ein bisschen mehr unter anderem und erweitern unser Themenhorizont. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit, für das nette Gespräch, informative Gespräch. Es war großartig. Frau Kneißl, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Das waren die Funkwellen aus dem Exil. Der Podcast mit Karin Kneißl.